Hallo Gerhard, am 1. Januar 2019 darfst du nicht mehr betäubungslos deine Ferkel kastrieren. Weißt du schon, was du ab 2. Januar nächstes Jahr machst?
Ehrlich gesagt, nein.
Oh, dann pressiert es aber so langsam, oder?
Ja, ich habe neulich mal so in die Runde gefragt, wann ich zum Decken der Sauna aufhören soll. Also bis September sollte man dann wissen, was man macht, damit man dann noch frühzeitiger aus der Sauna halt dann aussteigen kann.
Oh weh. Ja, aber jetzt mal im Ernst, der ehemalige, muss man ja sagen, Landwirtschaftsminister Christian Schmidt, der hat letztes Jahr noch gesagt, es gibt genug Alternativen, die Bauern müssen sich nur was aussuchen und gut ist.
Genau, seit neuestem sagen sie das.
Ja.
Vor ein paar Jahren waren sie dann auch positiver gestimmt.
Naja.
Und jetzt auf einmal fällt es ihnen ein, dass das doch nicht alles so funktioniert.
Ja, aber damit fällt ja quasi eine Variante schon so gut wie flach.
Du
Also.
machst es für bestimmte Betriebe vielleicht das Beste. Und das ist natürlich auch für Ferkelerzeuger vom Vorteil, wenn es nicht mehr kastrieren müssen, aber für, wie du es eben sagst, bei 10%, dann geht es für 20% der Betriebe quasi, wenn man die Weibchen mitrechnet,
Ja.
dann ist für 80% der Betriebe nicht die Lösung.
Ja, vor allen
Genau.
Dingen, können jetzt nicht Tausende von Betrieben sagen, super, dann stelle ich auf Ebermast um. Das hat gar keinen Wert. Die 10% gibt es ja schon.
Ich bin ja immer die, sage ich mal, die Süddeutsche, die bayerische Stimme in dem Ganzen, und da sage ich mal, für unsere kleinstrukturierte Schweinehaltung bei uns ist das sowieso keine Lösung, weil es ja da eine spezielle Haltungsform, eine spezielle Fütterungsform und so weiter braucht, die man in den Stellen, in den Maststellen, die es bei uns so gibt, gar nicht so umsetzen könnte. Und die Schlachtunternehmen bei uns haben auch noch zu keinem Zeitpunkt angedeutet, dass sie Eber schlachten würden. Also da kenne ich im Umkreis, also ich kenne in ganz Bayern keinen Schlachthof, der vorhat, ab 1.1. Eber zu schlachten.
Die schlachten im Moment gar keine Eber.
Soweit ich weiß, also will mir jetzt gar nicht so weit rauslehnen, aber ich glaube, dass in Bayern keine Eber geschlachtet werden. Wäre mir absolut neu. Und wenn dann nur, also müsste es vielleicht schon, also in Niederbayern, in den niederbayerischen Schlachthöfen auf gar keinen Fall, Urbayern sowieso nicht, weil da quasi Schweineschlachtungen fast nicht mehr stattfinden. Also da wird es nicht, da gibt es keine Vorrichtungen und so weiter. Also da müssten sie auch langsam mal investieren in die Schlachthöfe und dann die Schlachtbänder so umbauen, dass man die Nasen quasi einbauen kann, die Menschen dann wissen, wo sie hinstellen müssen und so weiter. Also da ist überhaupt keine Tendenz vorhanden, dass das irgendwie eine Lösung wäre. Bayern, dass du so machst.
Die zweite Variante, die Immunokastration mit Improvac, gibt es seit 20 Jahren und genauso lang wird über die fehlende Akzeptanz auf der Seite der Verbraucher diskutiert. Also ich habe mir sagen lassen, im Allgäu gibt es zwei Schweinemäster, die Improvac einsetzen. Die Namen hat mir schon keiner verraten. Dann wollte mir keiner verraten, wo die geschlachtet und wo sie vermarktet werden. Und es sind auch noch zwei kleine. Ein
Jetzt bei
paar.
einem Biobetrieb auch,
Ja, genau.
man muss ja nur dazu sagen, bei einem Biobetrieb muss, also die Improvac-Impfung, die sollte man ja mit, das erste Mal so mit 40 Kilo ungefähr machen und das zweite Mal dann so mit, sagen wir, um die 100 Kilo, glaube ich, wenn ich recht informiert bin. Und da gibt es jetzt aber wieder verschiedene Meinungen, wann man diese Impfungen eben setzt, weil die einen sagen halt, diese 5 € Kosten für diese zwei Spritzungen, die kriegt man wieder rein, weil man am Anfang quasi dann Eber füttert und die bessere Fleischqualität dann haben und so weiter und bessere Zunahmen und weniger Fett und so weiter. Dann bringt man die 5 € wieder rein, aber dann hat man ja bis zur zweiten Impfung Eber, die dann dieselben Rangkämpfe haben, dieselben Probleme machen wie bei der Ebermast auch. Und darum gibt es jetzt schon wieder die Meinungen, dass man sagt, man braucht 3 Impfungen. Im Bio-Bereich braucht man sowieso, weil da das Wachstum langsamer ist. Dann kostet das Ganze nochmal mehr.
Ja.
Und man hat dann schon nach der zweiten Impfung ja keinen Eber mehr und darum auch nicht mehr die Vorteile, die man von einer Ebermast angepasst hätte. Und darum sind da die finanziellen Vorteile dahin. Und wenn man es anders macht, hat man die haltungstechnischen Probleme, die tierschutzrelevanten Probleme, wenn man dann Verletzungen an die Schweine hat, die man sonst nicht hätte.
Ja, wenn du die Kosten ansprichst, also die Immunokastration, die wird so immer mit 5, 6 Euro kalkuliert. Bei den Biobetrieben durch die Dreifachimpfung dann entsprechend mehr. Aber auch die Vollnarkose und Schmerzausschaltung durch den Tierarzt, die kostet ja auch 5, 6 Euro pro Tier.
Die Kosten oder auch die Akzeptanz von Improvac beim Verbraucher, die sehe ich gar nicht einmal als erstes Problem. Ich sehe eher immer, man hat ja dieses Gesetz gemacht, damit man was Besseres tut für die Ferkel, für die Tiere. Dass man irgendwie besser schützt, dass man es vor Schmerzen schützt und so weiter. Und keine dieser Varianten sorgt dafür, dass die Ferkel dann auch besser geht. Das ist ja eigentlich das Hauptargument, was ich gegen diesen ganzen Wahnsinn Sieg. Natürlich sind die Kosten höher und man hört dann eben auch, dass man das dann der Landwirt selber tragen muss. Wenn man jetzt sieht, wo die Deckungsbeiträge sind bei den Ferkel und bei den Schweinen dann, und wenn man sieht, wo sich zurzeit wieder der Schweinepreismarkt entwickelt, dann sind da für 5 Euro keine Reserven vorhanden. Aber das muss sich sowieso wieder entwickeln. Also das ist ja bei die, wenn ich jetzt als Beispiel nehme, die Schutzimpfungen, die wir als Ferkelerzeuger für die Mästen machen, die man dann wieder über den Ferkelpreis wieder bekommt, da kann man ja auch sagen, okay, jetzt wurden die 3 € mal draufgeschlagen für Schutzimpfungen und danach geht der Ferkelpreis wieder um 3 € runter, dann könnte man auch sagen, okay, der Ferkelerzeuger bleibt auf die Kosten sitzen, aber es muss ja dann wieder mal einspielen und dann muss das auch wieder funktionieren, weil sonst macht es ja keiner mehr, wenn der Gewinn nicht mehr übrig bleibt,
Ja.
denke ich mal. Aber trotzdem ist es ein Kostenfaktor, der irgendwo wieder reinkommen muss, das ist klar.
Ja, sonst haben wir bald keine Ferkelerzeugung mehr in Deutschland.
Die haben wir sowieso nur noch zu einem geringen Teil und von den, ich kann es mal bei Zahlen immer schlecht, aber wir haben ja, glaube ich, haben wir 60 Millionen Schlachtungen ungefähr, oder, im Jahr und
Ja, so in der Ecke.
50 Millionen davon sind Mastschweine aus Deutschland, den Rest wird irgendwie so reingefahren, glaube ich. Und dann sind dann nochmal, sagen wir so 38 Millionen sind eigene Ferkel, der Rest ist wieder importiert. Also das wird dann nochmal immer ein ganzes Stück runtergehen und dann ist ja auch wieder die Frage, ob das tierschutzgerecht ist, wenn dann die Ferkel durch ganz Europa gefahren werden, weil es bei uns keine mehr gibt, weil man solche Gesetze gemacht hat, dass die Mäster lieber in Dänemark oder Niederlande ihre Ferkel kaufen, weil es da noch kastriert werden dürfen. Oder nicht mehr in dem Sinne, dass umsetzbar ist.
Ja, es gibt ja bei vielen, ich glaube speziell auch bei vielen Bayern, die Hoffnung, dass noch der vierte Weg eingeführt, erlaubt wird in Deutschland. Meinst du, das passiert noch bis zum 1. Januar?
Glaube, dass es eine Chance gibt, dass der Tierarzt dieses Procain spritzen darf, dass der Landwirt selber spritzen darf zum 1.1. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nee. Also ich glaube eher, dass wenn dann der Tierarzt kommen muss und dann einfach diese lokale Betäubung am Ferkel machen muss, wo ich jetzt persönlich auch nicht dieses große Problem hätte, weil der Eingriff um einiges geringer ist beim Ferkel wie bei der direkten Narkose,
Bei der Vollnarkose, ja.
bei der Vollnarkose. Und es ist auch fürs Ferkel um einiges stressfreier, wenn ich jetzt, also ich habe mal aus Versuchszwecken, haben wir mal einen ganzen Schwung Binneneber kastriert. Dann haben wir die natürlich betäubt, also haben wir Narkose gelegt. Und durch die Narkose sind die Blutverluste höher, weil eben da das Blut einfach anscheinend irgendwie besser rausläuft oder wie auch immer. Es ist der Schockzustand quasi nicht vorhanden, dadurch
Ja.
bluten es stärker. Dann kühlen es total aus. Die Ferkel waren, obwohl sie schon älter waren, dann in der Ecken gelegen, total dreckig waren es dann. Die ein Ferkel ist verändert durch die Narkose. Das waren lauter so Eindrücke, die ich gehabt habe, wo ich mir denke, das, wenn die Zukunft sein soll und das, wenn Tierschutz sein soll, dann liege entweder ich falsch oder die Politik, die sowas für einen Weg empfindet, liegt einfach total falsch.
Ja.
Man muss einmal durchrechnen, wenn man jetzt das deutschlandweit machen würde, also sagen wir mal jetzt, wenn man 20% Ebermast oder eben 10% eben mit den Weibchen dazu, dann haben wir immer noch um die 20 Millionen männliche Ferkel, die man quasi dann mit einer Narkose schlafen legen muss. Und da, ich könnte mich täuschen, aber ich glaube, dass die Tierärzte dafür nicht ganz vorhanden sind. Für diverse andere Sachen, die die Politik zurzeit anlegt, sind die Tierärzte auch nicht vorhanden, aber so weit wird da gar nicht gedacht. Das sollte mal jemand durchrechnen, wie viele Tierärzte wir da ab 1.1. zusätzlich bräuchten und ob dann die Politik immer noch der Meinung wäre, dass das ein gangbarer Weg wäre. Die Politik oder es ist die Frage, die höheren Beamten im Bundeslandwirtschaftsministerium, glaube ich, kann man sehr konkretisieren, sind einfach der Meinung, dass ImproVac, glaube ich, das Mittel der Wahl ist und das dann auch großteils eingesetzt wird. Ein kleiner Teil soll ihrer Meinung nach eben dann die Narkose machen, ein anderer kleinerer Teil die Ebermast und dann setzen wir 20 Millionen oder 25 Millionen mal 5 Euro für ImproVac, die wir dann ausgeben, die dann eine Arzneimittelfirma bekommt, die da das Patent drauf hat und dann wird jemand um einiges reicher und viele um einiges ärmer und den Schweinen ist dadurch auch nicht geholfen, weil die Rangkämpfe und so weiter gleich bleiben. Also das sind alles, glaube ich, keine Wege, die Sinn machen, aber heutzutage ist anscheinend Populismus an erster Stelle.
Also zu den Tierärzten, ich rede ja ab und zu mal mit Tierärzten, vielleicht zwei Anmerkungen. Ein Tierarzt sagt zum Beispiel, ich finde die Vollnarkose mit Injektion super, ich habe da gar keine Probleme, ich sitze da dabei, alles klasse. Und der andere Tierarzt sagt, ich habe doch nicht studiert, damit ich am Ende Kastrierer werde.
Natürlich ist das alles machbar und alles gangbar. Es gibt bloß zurzeit keinen Tierarzt, der das. Ich bin ein kleiner Betrieb. Ich habe ungefähr 20 bis 25 Sauen auf einmal alle 3 Wochen zum Ferkeln.
Ja.
Da sind dann, sage ich mal, 100 bis 120 Eber alle 3 Wochen zum Kastrieren.
Ja.
Es ist ja so schon keine Arbeit, die ich gern mache. Und es ist so schon eine anstrengende Arbeit und wo man einfach auch immer voll dabei sein muss und da wo man Konzentration braucht. Jetzt wenn man diese ganzen Ferkel, wo dann natürlich ein Tierarzt kommt, an ein oder an 2 Tagen dann eben, ich glaube an einem Tag schafft man das gar nicht, an 2 Tagen, müsste für meinen Betrieb alle 3 Wochen, also alle 21 Tage, 2 Tage schon voll auf meinem Betrieb. Und macht dann nichts anderes wie Narkose setzen, überwachen. Er muss eigentlich da bleiben, bis die Ferkel wieder aufgewacht sind, damit er den Erfolg und so weiter kontrollieren kann. Die Ferkel müssen alle gewogen werden, damit die Dosierung auch hundertprozentig passt. Er muss quasi für jedes Ferkel extra die Dosierung einstellen und so weiter und so weiter. Das kann ich schon mal machen bei ein paar Ferkel, die man vielleicht mit, wie es oft vorkommt, man darf bis 7 Tage kastrieren, dann hat man es vielleicht einen Wurf übersehen, dann werden die in Narkose gesetzt. Oder mit eben Binnenebern, die immer kastrieren will oder so. Das sind einmal Einzelfälle. Aber nicht für 25 Millionen Ferkel im Jahr.
Ja.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Und der Tierarzt, also bei mir waren eben dann, da waren eben ein paar junge Tierärzte mit dabei, die das einmal ausprobieren wollten, eben dann so ein Binnenneber kastrieren und so weiter, die waren wir haben da bloß 20 Ferkel gemacht an einem Nachmittag. Da war irgendwie so von der Genetik her irgendwie ein Problem, da habe ich relativ viele Binnenneber gehabt. Die waren danach, da waren wir ungefähr 5 Stunden beschäftigt mit 3 Tierärzten, haben wir da gearbeitet, überall da, die waren dann noch K.O., also die mehr, mehr geschafft wie diese 20.
Wahnsinn.
Also es ist wirklich so, also das macht, natürlich kriegt man irgendwann eine Routine rein, wenn man das dann alle 3 Wochen macht, aber das ist kein Job, den jemand, glaube ich, gerne macht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn der Tierarzt das gerne macht, dann kann er das gerne jeden Tag im Monat, jeden Tag in der Woche machen. Und dann schafft er bei weitem nicht die Betriebe, die anfallen würden, diese Narkose zu machen. Also das ist ja unvorstellbar.
Ja, aber jetzt mal abgesehen von der längerfristigen Perspektive, theoretisch gäbe es ja die Möglichkeit, auf Spätreife beim Eber zu züchten, sodass der zwar schwer wird, aber nicht pubertiert. Oder man denkt an Jungschweineschlachtung, Jungeberschlachtung. Das hat unter anderem den Nachteil, dass man eine eigene Schlachtlinie braucht, geringere, also kleinere Teilstücke natürlich kriegt bei leichteren Tieren und insgesamt dann wieder ein Drittel mehr Schweine braucht, um auf die gleiche Tonnage zu kommen. Wenn ich die mit 60 Kilo statt 120 schlachte, dann brauche ich halt ein Ersatztier.
Das Problem ist ja bei allen solchen Methoden, dass man mir in der Schweinehaltung meistens getrennte, also dass die Betriebe eben wie mich gibt, die Ferkelerzeuger, die Ferkel bis 30 Kilo füttern oder bis 8 Kilo, je nachdem. Und dann gibt es die Mastbetriebe, die sie bis 120, 130 Kilo weiter füttern. Also
Ja.
gibt es Betriebe, die Ferkel kaufen. Und egal, ob jetzt Ebermast oder Improvac, oder eben dann eben auch die Jungebermast, dann gibt es irgendwann mal einen Betrieb, der sagt, okay, ich zahle 5 Euro mehr, wenn ich lauter Weibchen kriege. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann das Bruderferkel. Und
Ja.
wenn ich das männliche Ferkel mit 60, 70 Kilo, also den Läufer quasi, ist ja noch gar kein richtiges Mastschwein eigentlich nicht, dann schon schlachten muss, das ist ein bisschen ein schwerer Spannferkel, sage ich mal.
Ja.
Erstens keinen Markt und zweitens ist dann der Gewinn für den Mäster, da bleibt nichts übrig. Wenn der mir das Ferkel mit 30 Kilo abkauft, um so zur Zeit, sagen wir mal, brutto 70 Euro und der schlachtet dann mit 60 Kilo, dann zahlt er drauf. Also das ist ja jetzt schon so, wenn ich ein Schlachtschwein mit unter 90 Kilo verkaufe als Mäster, dann ist der Gewinn eigentlich futsch. Also wenn es dann so gering, dann müsste gibt es ja nicht einmal den Markt dafür, dann werden sie seine untergewichtigen Mastschweine so schlecht bezahlt, weil die mit dem nichts anfangen können und da bloß Arbeit haben damit und nichts rausgeht aus dem Schwein.
Ja.
Das ist, glaube ich, nicht die Lösung. Ich glaube schon, dass das langfristig, dann könnte man fast sagen, der fünfte Weg ist, dass man es züchterisch so hinbekommt, dass dieser Ebergeruch weggezüchtet wird. Man muss dann trotzdem weiter schauen, dass man die Fruchtbarkeit erhält, das spielt ja beides zusammen, aber man hat es ja bei der reinerwegs stressstabilen Linie auch geschafft, dass man es jetzt wieder auf, da war ja auch das Problem, dass die dann kein Fleisch mehr gehabt haben am Anfang, die wo reinerwegs stressstabil waren, die Pier 3 zum Beispiel, und da hat man es ja auch jetzt wieder hinbracht, dass die wieder genauso gut sind wie davor auch. Also das glaube ich, wäre schon machbar, aber wenn man im Eberkatalog schaut, gibt es ja jetzt auch schon so Angebote, dass man sagt, okay, die stinken jetzt weniger als die anderen und so. Das wäre da jetzt mittlerweile schon gekennzeichnet. Ich glaube, dass man da langfristig sehen, das schon so lösen könnte und dann vielleicht wäre da irgendwann ein 20 oder Sperma-Sexing einmal
Ja.
praktikreif sein.
Ja, aber über welche Zeiträume spricht man da? Ich meine,
Ich bin mir sicher, dass man vor, also aber ich bin ja da nicht drin, tief drin in der Materie, aber da muss sie technologisch noch extrem viel machen, damit wir da in die Richtung hinkommen, nur noch weibliche Tiere zu haben. Bei der Zucht auf geruchsfrei oder geruchsarm, glaube ich, kommt man in 10 Jahren durchaus Erfolge aufweisen, dass wir auf den richtigen Weg wären. Ich glaube nicht, dass wir in 10 Jahren da schon frei sind von Ebergeruch, aber man war auf alle Fälle auf dem Weg, dass man mehr Ebermast machen könnte wie bis jetzt, da bin ich mir sicher. Aber das dauert eben. Aber man mit irgendwas wird in den Raum geworfen, dass es nicht mehr sein darf, dass man das ändern muss und dann muss das von heute auf morgen geändert werden. Und man hat als Landwirt nicht mehr die Zeit, langfristig da irgendwelche Sachen zu planen oder dass man da züchterisch was in die Wege leitet. Das, für sowas ist keine Zeit mehr vorhanden in der heutigen schnelllebigen Zeit anscheinend.
Wie gesagt, das Problem haben wir in einem starken halben Jahr. Was passiert nach dem 1. Januar 2019? Hast du Hoffnung, dass es noch eine Zwischenlösung, eine tolle Idee oder eine Fristverlängerung gibt?
Die Fristverlängerung war ja mal vor einem halben Jahr ungefähr im Gespräch. Jetzt habe ich, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, die neue Bundeslandwirtschaftsministerin gehört, dass das nicht braucht, also dass man das nicht macht. Die Länderagrarminister sind mittlerweile alle schon darauf aufmerksam worden, dass da anscheinend ein Problem auftaucht und es ist jetzt eben bei der Agrarministerkonferenz das schon angesprochen worden und anscheinend soll das demnächst dann im Bundesrat anscheinend dann nochmal eingebracht werden, dass der vierte Weg eben dann in die Gänge kommt. Man hat einfach, aber die Zeit ist rum, man hat einfach die letzten Jahre da geschlafen, man hat dann auch diese Arzneimittelfirma nicht gehabt, die Lidocain zum Beispiel auf den Weg gebracht hätte. Wenn da die Politik damals schon gesagt hätte, okay, dieser Weg ist für uns ein gangbarer Weg, wir lassen da Untersuchungen und so weiter zu, dann wäre auch diese Arzneimittelfirma auch bereit gewesen, wenn da ein Zulassungsverfahren in die Wege zu leiten, aber es war ja jahrelang jeder der Meinung, dass man ja genug Wege hat, aus mir nicht erfindlichen Gründen. Ich denke mal, zum 1.1. wird es mit Procain vielleicht möglich sein, dass der Tierarzt anwendet. Bei der Ferkelkastration, das ist nicht allzu aufwendig, das dann so umzusetzen. Das ist im Rahmen des Möglichen. Da wäre ich, glaube ich, auch schon zufrieden, weil dann muss halt wirklich einmal in der Woche dann eben, alle 3 Wochen eben der Tierarzt kommen und dieses Procain spritzen. Das ist für den Tierarzt jetzt auch nicht so der Aufwand, wird es mit der Narkose. Das ist kein so starker Eingriff nicht ins Tier, finde ich. Dann kann man das schon mal machen für den Anfang und dann muss man Wege finden, dass der Landwirt machen kann. Man muss auch mal feststellen, dass die Nachbarländer ja da alle schon mal kurz weiter sind. Wenn man jetzt Dänemark anschaut, ist das eben, die brauchen eine eintägige Schulung, die Landwirte, und dann dürfen die Lokalanästhesie machen mit Procain eben auch. Und in Schweden ist es schon lang. Die spritzen ja schon mit Lidocain, das ist ja schon ein besseres Mittel. In der Schweiz haben wir jetzt auch wieder gespannt, dass das mit den Isoflurane ja doch nicht ganz so top ist. Die gehen jetzt auch in Richtung Lokalanästhesie. Und dann überlegt man in Deutschland noch, was man macht, wenn man das ist. Dann muss man aber auch ganz klar sagen, dann fordert ihr Importverbot für jedes dänische Ferkel und für jedes niederländische Ferkel, wenn das ab 1.1. so kommt, wie es bis jetzt ausschaut. Also dann darf da kein Ferkel mehr rein, das nicht dieselben Voraussetzungen gehabt hat wie ein deutsches Ferkel. Und das wird auch nicht möglich sein, denke ich mal, in einer EU.
Könnte schwierig werden,
Könnte schwierig werden, ja.
aber eine Kennzeichnung wäre doch vielleicht was. Es gibt ja Leute, die schon vor ein paar Jahren über die 3Ds gesprochen haben.
Ich denke mal, dass das ist ja aktuell ja schon durchaus ein Hoffnungsträger für uns deutsche Ferkelerzeuger, dass man eben auf dem Handel her darauf setzt, dass der deutsche Ferkel quasi, also in Deutschland geborene Ferkel, dann auch am Schluss dann am Haken hängen. Das, glaube ich, ist durchaus eine Chance, aber wenn jetzt bei uns die Metzgervermarktung anschaust, die dann zum Teil eben noch selber schlachten, die bei uns noch sehr stark vorhanden ist, dann sagen die, ich möchte einfach eine sichere, qualitativ hochwertige Ware haben, also sprich keine Ebermast, keine Improvac und so weiter. Und die ist dann auch egal, wenn der Mester dann aus Dänemark das Ferkel gekauft hat, die legen nicht mal Wert auf QS oder sonst was. Wenn man da schon Gespräche geführt, dann dann war ja lange im Gespräch, dass diese dänischen oder niederländischen Ferkel keine QS-Zertifizierung haben, wenn die nicht die gleichen Kastrationsvorgänge haben wie in Deutschland. Und dann haben bei uns die Metzger gesagt, das ist mir eigentlich ziemlich egal, ich brauche das gar nicht, weil mein Metzger braucht das auch nicht da und dann kaufe ich halt ohne QS, verkaufe ich ohne QS, das ist auch kein Problem.
Ja.
Von dem her, glaube ich, sind die Hürden auch, wenn man jetzt das 3x D hat, auch nicht so hoch, dass die Dänen trotzdem und die Niederländer trotzdem rein liefern und dann denselben Preis bekommen, auch wie er bei uns auf Erklärzeuger kriegt. Das ist ja wirklich das Problem, dass man ja das Ferkel ja dann, wenn man eben die Narkose gemacht hat, ja dann teurer verkaufen müsste und dann aber in Konkurrenz zu einem dänischen oder niederländischen Ferkel steht, das dann um das günstiger ist. Kann ja nicht funktionieren, also das geht ja gar nicht. Und wenn ihr Iberferkel ohne Kastration dem Schweinemeister verkauft, ist das Gleiche. Der sagt dann, na okay, das ist nicht kastriert. Aus Dänemark oder Niederlande bekomme ich ein Kastriertsferkel für denselben Preis. Warum soll ich das von dir kaufen, wenn ich danach 5 Euro für Improvac investieren muss und in den Stall rein muss? Wenn ich jetzt kein Fressplatzverhältnis von 1 zu 1 habe, dann kann ich mir nicht vorstellen, wenn man so eine Bucht, wo vielleicht 50 Sauen drin sind, wenn man so eine Bucht mit hundertprozentiger Sicherheit Improvac spritzen will. Also das ist mir ehrlich gesagt auch noch ein bisschen ein Rätsel. Also ich habe da so YouTube-Filme gesehen, wo das von Zoetis, die den Impfstoff herstellt, hergezeigt worden ist, wie das funktioniert. Also da, das hat nicht sehr, sehr vertrauenserweckend ausgeschaut. Also das ist ja nur das Nächste. Das ist ja auch vielen nicht bewusst, dass dieses Setzen von dieser Spritze alles andere als einfach ist in so einem Bestand. Wenn ich schaue, mein Mester, das jetzt seit Jahren kein Antibiotika mehr, weil er einfach einen gesunden Bestand hat, der hat schon seit Jahren keine Spritzen mehr in der Hand gehabt. Und jetzt soll er Improvac zweimal spritzen bei allen männlichen Mastschweinen. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
Na, der Hersteller sagt natürlich, es gibt eine spezielle Impfpistole quasi,
Ja.
die auch ganz sicher ist, damit sich nicht der Bauer ins Knie schießt. Angeblich ist das ganz einfach doppelt gesichert und funktioniert wie eine Impfung. Aber wer tausendmal spritzt, macht es bestimmt nicht tausendmal richtig.
Ja, und man braucht, also ich kenne verschiedene Haltungsformen. Bei Mastschweinen gibt es ja alles Mögliche. Wenn jetzt bei uns ein Mastbetrieb anschaut, der Flüssigfütterung hat auf einen Längsbahn, wo jedes Mastschwein seinen Fressplatz hat, bei dem sind das so 10er oder 15er Buchten, da funktioniert das prima. Man lässt Futter rein, geht daneben hin und schaut dann nach, ob das ein Eber ist oder ein weibliches Tier und dann setzt man die Spritze. Das ist, glaube ich, relativ einfach, bis die Sau das gecheckt hat, dass da eine Spritze kommt, da war ich schon vorbei.
Ja.
Wenn ich aber jetzt bloß eine Bucht habe, da wo 50 oder 60 Tiere drin sind, die an einer Sensorfütterung sind, wo sie den ganzen Tag fressen können, dann braucht man eine Absperrung, wo man die alle in eine Ecke einsperrt, damit man die fixiert hat, damit man da die Spritze setzen kann. Weil man kann ja die nicht laufen lassen und dann eben Tieren nachlaufen, da bringt man die Spritzen nie so rein, dass es das passt. Wenn ich bei uns, was bei uns ganz verbreitet ist, auch in Altgebäuden oft einfach meine Breiautomaten drin habe, wo für 20 Schweine oder so, dann sind da ein paar Fressplätze da. Die gehen auch den ganzen Tag hier, da ist dasselbe Problem. Also ich muss die irgendwo mit mehreren Personen dann, weil ich muss ja die ganze Absperrung dann irgendwie festmachen oder per Hand irgendwie festhalten, dann muss ich die da irgendwie spritzen. Also ich habe schon mal Ferkel gegen Grippe oder gegen Durchfall schon mal auch gespritzt, die wo so 20, 25 Kilo haben. Das ist in der Bucht irgendwie schon machbar, aber es ist nicht einfach. Und dann so 50 Kilo Schweine dann zum Impfen oder 40 Kilo oder dann auch mit 100, das ist ja auch nicht einfach. Also das sollen die erstmal, das soll sagen wir, das ohne Probleme geht und ohne Impflücken geht vor allem. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also man braucht dann, man kann dann sagen, es geht dann wieder bloß bei den Mastbetrieben, die Fütterung oder die Aufstallung so haben, dass das Improvac geeignet ist. Dann scheiden schon wieder einige aus.
Ja, Gerhard, was machen wir denn? Wir telefonieren nächstes Jahr im Januar nochmal und ich frage dich, ob du komplett auf Waldwirtschaft umgestellt hast.
Ja, genau, das haben wir mal, das war immer noch mein Ding, oder?
Nein, so weit wird es hoffentlich nicht
Ah,
kommen.
ich denke mal, also man muss ja, muss es ehrlich sein, für meinen Betrieb werde ich schon wieder irgendeine Lösung finden, aber es, ich habe jetzt 170 Zuchtsauen und das ist bei uns durchaus einer von, ich bin jetzt eher einer von den größeren Betrieben. Und wenn irgendjemand, also was wird ja ständig behauptet von allen Parteien, dass man für bäuerliche Landwirtschaft ist. Also es ist ja jeder zweite Satz, jede Bierzeltrede und so weiter, die geht um die bäuerliche Landwirtschaft.
Ja.
Und wenn man dann schaut, wo versauern, also auch jetzt wieder, wenn es um Anbindehaltung zum Beispiel geht bei Milchkühen, wenn es um das Arzneimittelgesetz, wo wieder ein Gespräch ist, geht und so weiter, dann macht man, oder um die Düngeverordnung geht, dann ist jedes Mal die kleinbäuerliche Landwirtschaft davon betroffen. Und da frage ich mich dann schon, was solche Sonntagsreden sollen, wenn man dann in der Praxis genau die Betriebe dann eigentlich kaputt macht. Und da bei uns hört keiner auf, weil er irgendwie finanzielle Probleme hat oder was, sondern bei uns hört einfach nach der Generationenfolge jemand auf, weil er sagt, diesen ganzen Mist, diesen ganzen Auflagen, diese ganzen Probleme, die es eben zum Beispiel in der Ferkelerzeugung gibt, die tun wir nicht mehr an. Und ich glaube, man muss auch festhalten, dass in der Schweinehaltung, also das ist meine persönliche Erfahrung, in der Rinderhaltung, in der Milchviehhaltung, gibt es ganz viele Betriebe, die stark an ihren Milchkühe hängen und da oft Züchter sind und da dann ein ganzes Herzblut da reinhängen und dann auch viele Probleme auf sich nehmen, damit sie da weitermachen können. In der Schweinehaltung, wenn ich so in die Runde frage, da sagt jeder, na gut, dann höre ich auf. Also dann steige ich irgendwo anders ein und suche mal was anderes, einen anderen Betriebszweig, wie auch immer. Da ist die Bindung ziemlich gering und in der Schweinemast kann man immer wieder mehr einsteigen, aber Ferkelerzeuger Betrieb fängt keiner neu an. Die, wo aufgehört haben, die haben aufgehört, da kommt kein neuer mehr nach. Und das, wenn man diese